Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Stell dir vor, du hast eine Vision, ein Ziel, das größer ist als alles, was du bisher gemacht hast. Und dann sagen dir die Experten, das ist unmöglich, das schaffst du nicht, bei diesem Projekt wirst du sterben. Was machst du dann? Aufgeben? Oder gehst du trotzdem weiter? Weil du an dich glaubst, weil du eine Methode hast, mit der Angst umzugehen, mit dem Druck, mit den Zweifeln. Mein heutiger Gast hat genau das erlebt. Christian Redl wollte 2012 den höchsten Tauchgang der Welt machen. Auf über 5160 Metern Seehöhle in Nepal, in dünner Bergluft, bei extremem Sauerstoffmangel, ohne medizinische Versorgung vor Ort. Ein Projekt, bei dem fast jeder Arzt den Kopf geschüttelt hat. Aber Christian ist nicht irgendwer. Er ist mittlerweile 13-facher Weltrekordhalter im Freitauchen. Er war früher Investmentbanker, dann wurde er Extremsportler. Und er weiß, dass mentale Stärke erlernbar ist durch eine fundamentale Fähigkeit, das richtige Atmen. Er hat buchstäblich den Atem angehalten, minutenlang in Tiefen, wo andere längst nach Luft schnappen würden. Und er zeigt uns heute, wie wir durch bewusstes Atmen erfolgreicher werden. Im Verhandlungsgespräch, in der Krise, wenn der Druck steigt und die Stimme zu zittern beginnt, wenn wir vor einer wichtigen Entscheidung stehen und nicht wissen, ob wir gut genug sind. Und Christian Redl hat ein neues Buch geschrieben, das liegt da jetzt zwischen uns, Breath to Success. Mehr Ruhe, mehr Kraft, mehr Erfolg. Und heute teilt er mit uns, wie der Atem mit unserem Denken, Fühlen und Handeln verbunden ist. Lieber Christian, so schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Weltrekordhalter. Du bist immer gefragt worden, ja, warum willst du das überhaupt machen? Und dann hast du gemeint, naja, weil es cool ist, wenn man was leistet, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Und dann hat die Person, die dich gefragt hat, gesagt, naja, das mit dem Leisten, das ist ja gar nicht mehr so cool heutzutage.
Ja, es ist total witzig. Also ich mache das jetzt ja doch schon jetzt bald 20 Jahre und habe halt gemerkt über die Zeit, dass dieses Thema Leistung einen kompletten Wandel durchlebt hat. Also speziell in unseren Breitengraden, aber das in den letzten Jahren verstärkt gemerkt. Wenn ich gesagt habe, ich stelle jetzt wieder einen neuen Weltrekord auf, haben die Leute immer gesagt, wozu trainierst du, wozu strengst du dich an, wozu willst du das werden? Und ich habe mir gedacht, also ich verstehe die Frage jetzt gar nicht. Weil wenn du etwas machen möchtest und du es dann schaffst, dann ist es doch das Schönste, was man erreichen kann. Es ist doch ein Gefühl, was man dann bekommt, dass man was Außergewöhnliches erreicht hat, verstärkt das Ganze natürlich dann noch. Kann man erinnern, bei meinem allerersten Weltrekord, den ich geschafft habe 2003, bin ich nicht über das Eis gegangen, sondern bin da drüber geschwebt. Mir sind die Freudentränen eine Stunde lang aus den Augen rausgespritzt, meterweit. Ich habe solche Gefühle vorher und nachher nie wieder erlebt in dieser Intensität. Und genau deswegen macht man das ja, dass man sich irgendein großes Ziel setzt und dann arbeitet man da daran hin, dann wächst man ja auch daran als Person. Und das macht einen ja glücklich. Ja. Also ich habe das große Glück, dass ich, wie gesagt, jetzt schon 20 Jahre lang das machen kann, jeden Tag, was mir Spaß macht. Und ob ich jetzt Geld verdiene damit oder nicht, das macht mir trotzdem Spaß. Weil das Glück, dass ich jetzt dann mein Leben damit finanzieren kann, aber ich würde es auch tun, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen wollen, gerade heutzutage. Die wollen ja alle glücklich sein, aber sie wissen nicht, wie sie es finden. Und deswegen sind so viele Menschen irgendwie verloren, habe ich das Gefühl. Und die glauben halt jetzt dann, in der Freizeit und wenn ich da jetzt viel Zeit mit Freunden und Familie verbringe, das befriedigt ja nur kurzfristig. Das geht sich über einen längeren Zeitraum ja nicht aus. Und das ist eben das, wo ich jetzt meine Mission gefunden habe. Jetzt bin ich noch glücklicher wie vorher, weil wenn du weißt, wofür du stehst, wofür du brennst, dann bringst du das in einer ganz anderen Dynamik weiter. Und wenn du Menschen helfen willst, dann ist das natürlich großartig. Und deswegen glaube ich, ist es halt wichtig und deswegen schreibe ich halt diese Bücher oder mache Vorträge oder Seminare. Ich möchte den Leuten zeigen, wie einfach es eigentlich ist, ein glückliches Leben zu führen.
Und da spielt Leistung, Erfolg eine Rolle, genau, von der wir vielleicht teilweise gar nicht wissen, dass es eine große
also
ist.
Also ohne Leistung, ohne Ziel, wie kann ich glücklich werden? Also du lebst ja dann jeden Tag hinein. Wenn ich jetzt kein Ziel habe, kein Traum, keine Vision, dann denke ich mir, wozu bin ich dann überhaupt noch auf der Welt in Wirklichkeit? Ja? Und diese Ziele und Träume, das ist ja verknüpft mit einer Leistung, weil sonst komme ich dort nicht hin. Und ich glaube, das ist das, was die Leute wieder verstehen müssen. Also Leistung hast du jetzt nicht unbedingt, ich muss jetzt dann 24 Stunden, 7 Tage die Woche arbeiten. Das ist ja genau dieser Denkfehler, den die Menschen haben. Die glauben, um erfolgreich zu sein, muss ich jetzt mehr arbeiten oder was auch immer. Das stimmt ja alles nicht. Ich glaube, man muss sich einfach einmal damit auseinandersetzen und sich einmal genau überlegen, was will ich eigentlich im Leben? Was ist mein Ziel? Warum bin ich auf dieser Welt? Und erst wenn du das verstanden hast und du dann den Weg dorthin gehst, ja, mit allen Höhen und Tiefen, die dann aber auch wieder völlig egal sind, weil wenn ich dieses Ziel habe, dann werde ich alles tun dafür. Und da passiert dann einiges im Kopf, habe ich gemerkt. Ja, das ist total spannend zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, also ich bin ja nicht auf die Welt gekommen mit diesem Wissen, ja, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich eben schon früh wusste, was ich machen möchte. Ich habe mit 6 Jahren angefangen zum Schnorcheln, mit 10 Jahren zum Flaschentauchen, wollte dann Meeresbiologe werden, Bohrinseltaucher, also ich wollte immer Taucher werden in der Kindheit. Es gab eigentlich keine andere Option. Und ich habe dann mit 17 den Film im Rausch der Tiefe gesehen, mit Jean Reno, da geht es um 2 Freitaucher, die sich gegenseitig die Weltrekorde abjagen, und ich habe mir gedacht, das ist mein Leben. Genauso wie der Film, der Jean Reno, genauso soll es sein. Hab dann glücklicherweise für meine Eltern einen zweiten Film gesehen, weil beide Eltern gehen nicht tauchen, die wissen bis heute nicht oder verstehen bis heute nicht wirklich, was ich da tue. Die sind halt eher so dieses konservative Muster, sage ich einmal, Schule, also Lehrerin, Justizbeamter, der Vater, also deswegen ein bisschen ganz klassisch eben. Und ich habe aber dann einen zweiten Film gesehen, Wall Street, und auch das hat mich total fasziniert, diese Welt, und deswegen bin ich dann halt Investmentbanker geworden und habe den Sport nebenbei als super intensive Soppe gemacht und habe halt dann gemerkt, mit 30, du kannst 2 Dinge nicht mit 100% machen. Und ich musste mich damals entscheiden, und obwohl wirklich 99% aller Menschen gesagt haben, bleib in der Finanzwelt, weil da verdienst du richtig viel Geld. Und als Freitaucher, der ja nicht einmal ein offiziell anerkannter Sport ist, also ich kriege ja weder Sporthilfe noch sonst irgendetwas, sondern ich bin einfach seit 20 Jahren Unternehmer vorm Staat, wirst du einmal Geld verdienen oder auch nicht, ja, du wirst scheitern oder auch nicht, ja, und jeder hat mir davon abgeraten. Und damals gab es nur einen einzigen Menschen, und das war der Felix Baumgartner, der heuer leider verstorben ist, und der hat damals zu mir gesagt, geh's dann, probier's aus. Wenn es funktioniert, dann ist es gut, wenn nicht, gehst halt wieder zurück in den Bankjob. Und das ist quasi das einzige Risiko, was du hast. Also das hat dann halt so viel ausgelöst bei mir, dass ich dann angefangen habe, vor vielen Jahren sehr intensiv mich mit meinem Kopf auseinanderzusetzen, weil ich halt auch gemerkt habe beim Tauchen, dass zum Beispiel positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken.
Auf das kommen wir alles noch zu sprechen, aber vorher, du bist ja gerade 2 Stunden im Auto gesessen, oder? Wärmen wir uns mal ein bisschen auf, bewegen wir uns zumindest mal im Kopf. Ich habe ein paar so Gedanken mitgebracht und du vervollständigst die einfach spontan.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Deine Morgenroutine.
Habe ich keine tatsächlich, außer Zähne putzen.
Und sonst ist jeder Morgen spontan anders.
Also ich stehe nicht immer zu einer gleichen Uhrzeit auf. Ich stehe meistens dann auf, wenn ich muss oder wenn ich halt nicht mehr schlafen kann.
Warmduscher oder Eisschwimmer?
Wir kennen da Warmduscher.
Wie viele Atemzüge machst du, bevor du wichtige Entscheidungen triffst?
Ich zähle das nicht in Atemzügen, sondern ich mache das in Sekunden. Das dauert ungefähr 15 Sekunden.
Die eine Atemübung, die du jeden Tag machst, gibt es da eine?
Nicht wirklich, weil ich von einer unbewussten falschen Atmung jeden Moment in eine bewusste richtige Atmung schalten kann. Und das mache ich dann jeden Tag, wenn ich es brauche.
Dein letzter Weltrekord?
War 24 Stunden lang Streckentauchen in einer 25-Meter-Bahn und wir haben 81,1 Kilometer geschafft.
Das war in der Staffel quasi.
Das war in der Staffel, genau. Wir waren zu sechst und haben uns quasi, jeder ist einmal getaucht, dann ist der Nächste getaucht, dann wieder der Nächste. Und wir haben das 24 Stunden lang gemacht, ohne zu schlafen. Viel essen kannst du nicht, trinken ist auch nicht so viel. Also es war schon eine tolle Leistung eigentlich.
Wann ist dir zuletzt der Atem gestockt?
Wie ich die Nachricht bekommen habe, dass der Felix Baumgartner gestorben ist.
Wo kannst du am besten mal durchatmen?
In der Natur.
Bevor wir jetzt wortwörtlich tief eintauchen, zunächst einmal die Frage, wie atmest du denn gerade, jetzt wo du bei uns im Podcast-Studio sitzt, und warum ist es nicht egal, wie wir atmen?
Also jetzt im Moment atmen wir alle höchstwahrscheinlich falsch, also inklusive mir.
Also ich einmal sicher, ja.
Also weil wir das Atmen leider verlernt haben. Also wenn Babys auf die Welt kommen und man schaut sich die Babys an, dann atmen die alle mit dem Bauch. Und irgendwann, wenn dann die Kinder, Kleinkinder mit Stress und so weiter in Berührung kommen, beginnt unsere Atmung von unten nach oben zu wandern. Und wenn wir uns jetzt anschauen, Erwachsene, die atmen die meiste Zeit mit dem Brustkorb. Die Babys, wie gesagt, mit dem Bauch, also mit dem untersten Teil der Lunge. Das Problem ist, dass wir jetzt über die Jahre oder Jahrzehnte mit dieser falschen Atmung gelernt haben, auszukommen. Ja, und wenn wir jetzt irgendwo bequem sitzen, so wie wir jetzt hier oder im Auto und hört den Podcast, dann atmen wir trotzdem nur immer falsch, weil wir es jetzt gewohnt sind. Ja, das Problem ist aber jetzt in diesem entspannten Zustand, ist es völlig egal, ob wir jetzt richtig atmen oder falsch atmen, weil wir sind ja schon entspannt. Das Problem ist erst dann, wenn wir jetzt kommen in stressige Situationen. Wenn du Sport machst, wenn du einen Termin hast, dann wichtig und du bist aufgeregt. Erst da merkt man dann den Unterschied, ob ich jetzt weiterhin falsch atme oder ob ich dann in dem Moment vorher kurz richtig atme. Weil mit der Atmung kann man sehr viel kontrollieren. Also es gibt ja viele Bücher, die geschrieben worden sind, wo man halt versucht, diesen körperlichen Einfluss quasi mit der Atmung zu kontrollieren, weil die Atmung ist tatsächlich das Einzige, was wir beeinflussen können, das direkt einen Einfluss auf unseren Körper hat. Das ist das Einzige, was es gibt auf der Welt. Sonst gibt es nichts. Und ich habe halt aber gemerkt, dass das nicht nur einen körperlichen Einfluss hat, sondern auch auf unseren Kopf.
Du hast so einen schönen Satz geschrieben im Buch, den haben wir rausgestrichen. Später, als ich Weltrekorde aufstellte, tauchte ich nicht nur tief unter Wasser, sondern auch tief in mich selbst. Was hast du denn da gefunden bei diesem Tauchgang?
Ich habe ja quasi die Weltmeisterschaften und so weiter besucht und habe halt gemerkt, ich bin ein sehr schlechter Verlierer und du findest immer jemanden, der besser ist. Dann habe ich auch geglaubt, wenn du Zweiter wirst in einem Randsport des Randsports des Randsports, wirst du nie davon leben können. Also wollte dann irgendwann einmal Weltrekorde aufstellen. Und habe damals dann 2002 das Guinness Buch der Rekorde genommen, da einfach drin geblättert und habe gelesen, dass ein Italiener 85 Meter weit getaucht ist und da ist und immer nur gedacht, war einfach noch nie unter Eis. Das klingt jetzt nicht so weit, das werde ich auch schaffen. Und dann habe ich halt begonnen zu trainieren, das Ganze zu organisieren und bin dann im Februar 2003 zum Weißen See nach Kärnten gefahren, war dann das erste Mal unter Eis tauchen. Und da habe ich einmal so wirklich das erste Mal gespürt, was bedeutet es, Angst zu haben. Angst zu haben, es nicht zu schaffen. Und. Also es war eine ganz krasse Woche, wo ich wirklich nur gezweifelt habe, ob ich das überhaupt schaffe. Auf der anderen Seite war ich aber davon so überzeugt, wenn ich das schaffe, dass ich dann danach endlich dieses perfekte Leben führen kann. Weil ich habe keine Sponsoren gefunden, ich habe alles selber finanziert. Ja, und ich habe aber gewusst, wenn der erste Weltrekord funktioniert, dann finde ich ja die Sponsoren für den zweiten. Dann wird ja alles leichter. Das heißt, ich habe da einen Riesendruck mir selber auferlegt. Und bin dann am 14. Februar 2003 da getaucht, diese 90 Meter. Und wie ich aufgetaucht bin, habe ich gewusst, ich habe es geschafft. Das war mein erster Weltrekord. Das war eben dieses unglaubliche Gefühl, weil ich halt diesen riesen Rucksack, den ich mir selber umgehängt habe, dann auf einmal war er weg von einer Sekunde auf die anderen. Und das war wirklich irre, das Gefühl. Und danach, wie gesagt, habe ich geglaubt, es kommt das perfekte Leben, alles wird super. Ich habe dann natürlich irgendwann lassen diese Glücksgefühle nach, du wirst es wieder haben. Also habe ich gesagt, ich brauche einen neuen Weltrekord. 6 Monate später wollte ich dann den zweiten Weltrekord aufstellen. Hat natürlich alles super funktioniert, die Medien sind gekommen, die Sponsoren sind gekommen, es war alles perfekt und ich bin gescheitert, ich bin bewusstlos geworden. Und dann habe ich gedacht, okay, also vielleicht bin ich jetzt doch nicht dieser Superheld, der ich geglaubt habe, nach dem ersten Weltrekordversuch. Und diese Erfahrungen, die ich da sammeln konnte, die haben eigentlich dann dazu geführt, dass ich halt gemerkt habe, dass man so vieles im Kopf machen kann. Das heißt, diese ganzen Einschränkungen, die wir heute uns selber auferlegen, sind nur im Kopf, sonst nirgends.
Das heißt, auch diese Angst, die du ja anfangs auch gespürt hast, die hast du dann eher als Werkzeug genutzt und nicht als Blockade? Wie kann man diese Angst
also umwandeln? Ich hab halt dann sehr viel darüber nachgedacht, ja, und dann habe ich halt das Glück gehabt, dass ich eben nicht nur das bei mir gemerkt habe, sondern ich unterrichte das Ganze jetzt seit 25 Jahren mit über 12.500 Teilnehmern in meinen Seminaren. Und da habe ich natürlich gemerkt, wenn jemand Angst hat. Das habe ich sofort beim ersten Tauchgang gespürt, ob da jemand Angst hat oder nicht. Und trotzdem konnten alle diese 12.500 Teilnehmer die Zeit mindestens verdoppeln.
Und wie wandelt man diese Angst um?
Einfach durch Atemtechniken und vor allem im Kopf. Ja. Man muss sich halt einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Ich habe vor dem Buch ein weiteres Buch geschrieben, das heißt Tauch durch deine Angst, Dive Deeper, Tauch durch deine eigene Angst, wo ich genau diesen Tauchgang eben hernehme, den ersten Weltrekordversuch. Und dann habe ich halt eben darüber nachgedacht und dann sind mir halt so Dinge eingefallen, wie zum Beispiel eben der Felix Baumgartner mir gesagt hat, bei der Selbstständigkeit, probier's aus, das Schlimmste, was passieren kann, du gehst wieder zurück in die Bank. Dann habe ich gedacht, was ist jetzt eigentlich wirklich mein Risiko? Wovor habe ich Angst? Meine Eltern, alle Verwandten, alle Freunde haben gesagt, ja, und wenn du scheiterst, was werden die Nachbarn? Ich meine, also wenn das jetzt meine einzige Sorge ist, was die anderen Menschen sagen, wenn ich scheitere und ich gehe wieder in den Job zurück, der mir auch Spaß gemacht hat, so ist es ja nicht. Ich aber die Chance habe, es zu schaffen, das perfekte Leben für mich, und es geht ja immer nur um mich, weil ich muss das perfekte Leben für mich leben und nicht für die anderen, weil dann bist du glücklich und wenn du glücklich bist, ist auch dein Umfeld glücklich. Haben wir gedacht, ja, dann probier's halt einfach aus. Und deswegen habe ich halt dann gelernt, mit der Zeit das Wort Angst mit dem Wort Respekt zu ersetzen. Und ich liebe es mittlerweile stundenlang mit Psychologen und so weiter zu diskutieren, weil die Psychologie sagt ja, wir brauchen Angst, um uns vor einer gefährlichen Situation zu schützen. Okay, also ich habe jetzt dann schon länger keinen Säbelzahntiger mehr gesehen. Also vielleicht gibt es nur in Linz, also
ja,
in Niederösterreich, wo
schon.
Ich herkomme, gibt es nicht mehr. Also deswegen frage ich mich wirklich, und das ist eine sehr provokante Ansage jetzt, wozu brauchen wir eigentlich Angst? Angst ist ja nicht real, die Angst ist ja nur in unserer Fantasie und in der Zukunft.
Aber Säbelzahntiger sind halt jetzt große Last wegen dir auf der Straße, vielleicht zu schnell fahren, Handy, Telefon.
Stimmt, aber deswegen habe ich Respekt. Weil der Respekt sorgt genauso dafür, dass es nicht zu einer gefährlichen Situation kommt oder die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass es zu einer gefährlichen Situation kommt. Aber, und das ist eben der große Unterschied, ich habe keine Limitierung. Das Problem ist, und das merke ich halt gerade speziell jetzt in unserer Zeit aktuell, brauchen wir nur die Jugend anschauen und so weiter oder die Wirtschaft, ja, viele Menschen haben halt Angst. Und früher war es ja so, dass wir eine Krise alle 10 Jahre hatten ungefähr. So, seit der Pandemie springen wir von einer Krise in die nächste Krise. Was bedeutet das? Die Menschen haben keine Zeit mehr, um sich zu erholen. Früher hast du eine Krise gehabt, hast du es irgendwie überstanden, alles gut, dann hast du wieder ein paar Ruhe gehabt, da hast du wieder regenerieren können, aufbauen können, neue Energie tanken können, dann kam die nächste Krise. Also jetzt springst du von einer Krise in die nächste. Das heißt, die Leute leben eigentlich in einem Dauerbelastungszustand und haben keine Ahnung, wie sie da rauskommen sollen. So. Und jetzt machen sie leider genau das Gegenteil von dem, was sie tun sollten. Warum? Sie ziehen sich immer mehr zurück in ihre eigene Komfortzone. Früher, kann ich mich noch erinnern, haben die Leute gesagt, meine Leistung ist geil. Das heißt, was bedeutet das? Du musst deine Komfortzone verlassen. Deswegen ist ja meine wichtigste Message mittlerweile wirklich, dass die Leute, also alle, die das jetzt hören, bitte beginnt wieder freiwillig eure Komfortzone zu verlassen. Das Problem ist nämlich, wenn du immer in deiner Komfortzone bleibst, was ich ja verstehen kann auf einer Seite, weil wir eben von außen so viel Stress haben, wird aber deine eigene Komfortzone immer kleiner. Und je kleiner die Komfortzone ist, desto leichter wirst du da quasi wieder rausgeworfen. Deswegen sind ja die halberten Jugendlichen alle depressiv und brauchen psychologische Betreuung, weil sie keine große Komfortzone mehr haben. Die ist viel zu klein. So, wenn du jetzt aber quasi deine Komfortzone freiwillig verlassen möchtest, ja, mit welchen Dingen auch immer, sei es jetzt kalt duschen, das muss ja nicht gleich mal Weltrekord sein, aber wenn ich jetzt bekennender Warmduscher bin, sage ich, ab morgen geht es eine Woche lang kalt duschen. Na, puh, keine Ahnung, tut mir das gut, wäre ich krank. Und schon sind wir nämlich in genau der Zone, die gleich nach der Komfortzone kommt, das ist die sogenannte Angstzone. Und das ist das, was uns zurückhält. So, wenn du jetzt aber über diese Angst drüber gehst, merkst du, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, kaltes Wasser. Weil ob es jetzt warm ist oder kalt, Wasser ist Wasser. So, und jetzt kommst du in die Lernzone, jetzt machst du neue Erfahrungen, kriegst neue Skills, neue Fertigkeiten und dann entsteht Wachstum. Und je größer jetzt deine eigene Komfortzone ist, desto glücklicher wirst du. desto entspannter wird dein Leben. Weil diese ganzen Krisen können mich nicht erschüttern, weil ich ganz genau weiß, nach der nächsten Krise kommt wieder was Positives. Also selbst wenn es jetzt mir schlecht geht, geht es mir vielleicht nur mehr ein paar Sekunden schlecht. Ich kann mich erinnern, in der Schule war ein sehr schlechter Schüler, weil ich halt da nie hingehen wollte. Ja, habe ich immer in Problemen gedacht. Ja, mittlerweile bin ich davon felsenfest überzeugt, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt. Für jedes, egal wie groß es ist. Es ist immer nur die Frage, willst du das oder willst du es nicht? Und die zweite Frage ist, wie sehr willst du das? Weil wenn die Motivation groß genug ist, dann kannst du jedes Ziel, jeden Traum, jede Vision erreichen.
Oft warten wir halt, bis wir gezwungen werden, aus der Komfortzone zu gehen.
Genau, und beim Zwingen lernst du aber nichts. Das ist der Haken dabei.
Also freiwillig. Als erster Schritt mal immer freiwillig. Ab morgen kalt duschen.
Es kann immer nur freiwillig funktionieren, weil dann beginnt der Wachstum. Weil wenn du unfreiwillig hineingehst, und das ist ja Kriege, Pandemie, Wirtschaftskrise und, ist ja alles unfreiwillig, kommst du da rein, versuchst es irgendwie zu lösen, gehst wieder raus, weil es gelöst ist und sagst danke. Weil dann ist schon das nächste Problem da. Was haben wir gelernt? Nix.
Aber jetzt nehmen wir mal an, jemand ist bereit, die Komfortzone zu verlassen und dann kommen die ganzen gut gemeinten Ratschläge, na das wird eh nichts oder das ist gefährlich. Oder wie in deinem Fall, kann es schon mal ein bisschen extremer sein, dass jemand zu dir sagt, du wirst sterben, wenn du das tust. Das hat dir nicht irgendwer gesagt, sondern das waren schon Fachleute, die das wahrscheinlich gut einschätzen haben können, wie du von deinem Vorhaben erzählt hast. Warum hast du es trotzdem gemacht?
Ich habe diese Idee geboren, ich will den höchsten Tauchgang der Welt machen, habe dem Guinness-Buch geschrieben und dem gesagt, jeder See über 5000 Meter, wenn du tauchen gehst, ist Weltrekord. Das hat halt offiziell vorher noch niemand gemacht. Dann haben wir gedacht, okay, nachdem ich kein Bergsteiger bin, keine Ahnung habe, brauche ich irgendwie ein Ärzteteam. Und zweitens einmal wollte ich, dass dieses Ärzteteam an mir herum experimentiert, um den Alpinsport einfach sicherer zu machen. Also wollte jetzt nicht nur einen Weltrekord aufstellen für mich, sondern ich wollte dann einen Weltrekord aufstellen, der auch was Sinnvolles beinhaltet. Und habe halt dann die ganzen Tauchmediziner so gefragt und immer gesagt, das ist unmöglich, du wirst sterben, da oben ist die Luft so dünn, Sauerstoff so gering, hat noch nie jemand probiert, das geht nicht. Und dann habe ich halt in Graz einen Arzt gefunden, der zumindest gesagt hat, er würde das als coole Idee finden, aber es ist nicht machbar. Und ich habe mir gedacht, naja gut, mit dem kann man zumindest ein bisschen arbeiten und einmal reden. Und dann habe ich halt gefragt, was die Probleme und die Bedenken sind. Sagt er auf der einen Seite die Temperatur, sage ich, okay, mit kaltem Wasser kenne ich mich ganz gut aus. Und das Zweite ist eben, dass die Luft da oben nur mehr 14% Sauerstoff ist im Vergleich zu uns 21%. Würden wir uns jetzt hochbeamen lassen, dann würden wir alle bewusstlos werden. Auf über 5000 Meter Seehöhe gibt es kein permanentes Leben mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, das verstehe ich. Wie können wir das lösen? Sagt er, ja, er weiß es auch noch nicht. Sag ich, okay, dann denken wir jetzt gemeinsam drüber nach. Und dann hat er mir halt über diese Probleme genauer erklärt und hat gesagt, ja, der Körper verändert sich. Zum Beispiel. Das heißt, je höher du gehst, desto schneller schlägt dein Herz. Desto schneller musst du atmen. Desto weniger Sauerstoff ist im Körper zur Verfügung. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich sonst die restliche Zeit tue. Ja? Weil je entspannter ich bin, je geringer mein Herzschlag ist, desto länger kann ich unter Wasser bleiben. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss ich halt einfach mein Training und meine Denkweise um 180 Grad drehen. Und einfach anfangen zum Trainieren mit einem sehr hohen Puls, was zwar jetzt in meiner normalen Welt null Sinn ergibt, aber ich bin dann halt hergegangen und bin dann 50 Meter so schnell geschwommen, wie ich konnte, um meinen Puls künstlich nach oben zu treiben und habe dann die Luft angehalten. Normalerweise, also meine längste Luftanhaltezeit war über 7,5 Minuten. Beim ersten Training habe ich geschafft 15 Sekunden. Also das ist so eine extreme Belastung für den Körper, dieser hohe Puls, dass man halt einmal den Unterschied versteht. Ne? Und ich habe mir gedacht, na bumm, also 15 Sekunden ist jetzt nicht berühmt. Ne? Und dann habe ich aber das trainiert für 6 Monate und am Ende des Trainings habe ich es dann geschafft, 3 Minuten lang die Luft anzuhalten. Und der Arzt hat dann zu mir gesagt, also wenn ich dann im See bin und da oben tauchen gehe und ich schaffe über 1 Minute, wäre das eine Weltsensation und ich habe dann knapp über 2 Minuten geschafft. Also ich habe zwar, muss ich fairerweise sagen, mein selbstgestecktes Ziel von 3 Minuten nicht erreicht, ja, aber ich habe trotzdem den Arzt nochmal über 100% übertroffen. Und das zeigt, hat mir halt dann gezeigt, man muss eigentlich immer nur einmal zu schauen und zu reflektieren, wie denke ich in dem Moment? Ja? Halt mir diese Gedanken zurück oder pushen mir diese Gedanken. Und so bin ich halt auf die Idee gekommen, eben ein Buch zu schreiben über den Erfolg und die Atmung, weil eben über die Atmung kann man auch die Gedanken kontrollieren. Also nicht nur den Körper, sondern die Gedanken. Ja. Also mit der richtigen Atemtechnik bin ich draufgekommen, ja, und das hat ja nicht nur bei mir gestimmt, sondern bei 12.500 Schülern. Du kannst Angst wegatmen, du kannst dich in den Schlaf atmen, du kannst Stress wegatmen, du kannst die Erholungszeit eben noch an Sport nach einer körperlichen Belastung dramatisch verkürzen, du kannst die Konzentrationsfähigkeit erhöhen. Und das nur übers Atmen. Also wie cool ist das eigentlich? Weil dieses Tool steht uns allen gratis zur Verfügung.
Du zitierst ja da im Buch die Studie, positive Rückmeldungen führen zu einem geringeren Sauerstoffverbrauch, negative Gedanken verbrauchen buchstäblich mehr Energie. Also das ist ja faszinierend. Wie trainiere ich denn meinen Geist, um positiv zu denken, vor allem dann, wenn es gerade vielleicht echt schwierig ist, positiv zu denken.
Man muss halt einmal Erfahrungen sammeln. Ja. Und jeder Mensch hat positive und negative Erfahrungen. Und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich das halt relativ schnell bei mir gemerkt habe durch dieses Luftanhalten. Also dieses Freitauchen ist sicher der mentalste Sport auf der Welt. Weil in Wirklichkeit beim Zeittauchen, beim Luftanhalten liegen wir nur im Pool. Das heißt, die brauchen wir nicht bewegen. Das heißt, es ist völlig egal, ob ich jetzt jung, alt, sportlich, nicht sportlich, Raucher, nicht Raucher bin, es ist völlig egal. Jeder kann das tun. Also einer meiner besten Schüler war über 60 Jahre alt und saß im Rollstuhl und hat von ersten Tauchgang 3.06 dann auf 6 Minuten 26 die Luft angehalten, wo man jetzt nicht sagen kann, der ist super athletisch. Also das hat null Einfluss. Aber es geht immer nur um den Kopf. Und da bin ich halt drauf gekommen, dass zum Beispiel positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken. Warum? Also hätte mir das jemand ohne den Sport gesagt, hätte ich gesagt, okay, esoterische Ecke, jetzt gehen wir Bäume umarmen und die Welt ist rosa und alles ist super. Aber es ist ja so, dass 60 Sekunden sind immer 60 Sekunden. Und wenn du jetzt die Luft anhältst und du hast positive Gedanken, dann geht es viel länger als über negativen Gedanken. Warum? Weil dein Körper drauf reagiert. Und zwar hat man dann festgestellt, bei diesen Tauchgängen, früher waren da sehr viele Mediziner dabei, die waren da natürlich auch sehr interessiert daran, was passiert im Körper beim längeren Luftanhalten. Und da ist halt immer mein Puls gemessen worden. Und wenn ich positive Gedanken hatte, war mein Puls unten. Und bei negativen Gedanken ging mein Puls rauf. Das ist ganz simpel. Das ist die Reaktion. Das heißt, wenn du positive Gedanken hast, dann bist du in diesem entspannten Zustand und dein Herzschlag ist unten. Je langsamer der Herzschlag ist, desto langsamer ist der Sauerstoffverbrauch. Das ist das Geheimnis. Jetzt hast du negative Gedanken, dann geht sofort deine Herzfrequenz rauf. Und der Sauerstoff wird einfach schneller durch den Körper gepumpt und deswegen wird die Zeit dann einfach kürzer. Das ist ganz simpel.
Wie kann man denn das auf die Arbeitswelt umlegen? 60 Sekunden sind 60 Sekunden oder 8 Stunden am Tag sind 8 Stunden am Tag. Wie kann man das, diese Erkenntnis da umlegen?
Also erstens einmal, glaube ich, ist es wichtig, dass man diese Erkenntnis macht. Also das eine ist natürlich, man kann das jetzt hören und kann da denken, ja, stimmt, stimmt vielleicht nicht. Ja, aber wenn man es selber erlebt hat, wie einfach das ist, eben durch richtige Atemtechniken und durch diese Gedankenwelt einfach die Leistung zu verdoppeln. Also das finde ich nach wie vor einer der größten Zufälle, den ich da zufällig entdeckt habe beim Luftanhalten. Aber es ist wirklich so, die Leute kommen zu mir ins Seminar, halten die Luft an und tauchen auf, keine Ahnung, nach 30 Sekunden, was auch immer. So, dann machen sie die Atemtechniken, dann erkläre ich ihnen das mit den Gedanken, dann zeige ich ihnen, wie sie mit mentaler Stärke durch Hilfe von Ablenkung, und da spielt man dann mit dem Finger am Ende vom Tauchgang, noch über diesen Atemreiz drüber gehen kann. Und plötzlich tauchen die auf nach 1-1,5 Minuten und sagen, hey, Moment einmal, wie arg ist denn das? Ich habe jetzt 30 Sekunden Luft angehalten. Und jeder dieser Teilnehmer hat danach geglaubt, eine Sekunde länger und ich muss sterben, sonst wären sie nicht aufgetaucht. Und jetzt plötzlich eine Stunde, und es dauert nicht einmal eine Stunde, später schaffe ich die Zeit mindestens zu verdoppeln. Das heißt, diese ganzen Limits, die wir uns geben, sind ja alle nur im Kopf. Ich kann nicht mehr verdienen, ist nur im Kopf so. Und wenn du es jetzt erlebt hast, dann beginnt natürlich dein Kopf anders darüber nachzudenken. Das ist halt, sage ich mal, ein Beschleuniger in die richtige Richtung, wenn du es erlebt hast. Weil, wenn du es erlebt hast, dass zum Beispiel die Atemtechnik diesen Unterschied ausmacht, eben wie du den Tauchgang startest, dann weiß ich ja, dass die Atemtechnik wichtig ist. Das Problem ist jetzt, würde ich jetzt jedem zeigen, wie man richtig atmet, und die Leute probieren das jetzt aus, werden es keinen Unterschied merken. Nochmal, wir sitzen jetzt in einem entspannten Zustand.
Okay.
Und ob ich jetzt eine Herzfrequenz habe von 60 oder 58, wer merkt denn das? Kein Mensch. Würde ich jetzt sagen, jeder soll jetzt 100 Meter laufen und ist dann außer Atem und wir machen dann die Atemübungen, dann merkt man einen Unterschied. Das heißt, im entspannten Zustand merken wir keinen Unterschied und deswegen sagen die Leute dann, nein, mach ich nicht. Ist eher Blödsinn, funktioniert nicht. Und das ist eben genau der Punkt. Und wenn du es aber erlebst, ja, und du spürst, dass die Atmung plötzlich dich runterfährt, dein Stresslevel weniger wird, die Angst weniger wird und du viel fokussierter plötzlich bist und dann das Ergebnis siehst in der Zeit, dann denkst du, okay, dann ist es ja doch vielleicht nicht nur Hokuspokus, sondern es ist was Reales dahinter. Und wenn man das dann jetzt anfängt, im Job umzusetzen oder im Hobbysport, dann merkt man auf einmal einen Unterschied. Und das ist eben der Unterschied. Ja. Du musst es einmal erleben. Und dann kannst du es glauben.
Da hast du ja auch im Buch solche Situationen ganz gut beschrieben, dass man das verstehen kann, was das für einen Unterschied macht. Zum einen hast du über den Markus erzählt. Da beschreibst du diesen Mann, der ins Gehaltsgespräch geht. Er ist nervös, unsicher und er scheitert dann. Nicht, weil er irgendwie schlecht vorbereitet gewesen wäre, sondern weil er, wie du sagst, innerlich nicht stabil war. Wie oft siehst du denn solche quasi Markus-Momente im Business und wie vermeidet man die?
Permanent in Wirklichkeit. Also es hängt ja wieder sehr viel mit Nervosität, Angst und so weiter zusammen. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie oft hat man im Leben schon Angst gehabt vor einer Situation, die dann nicht so eingetreten ist?
Ja, ganz
was nicht
oft.
So schlimm war. Also ich gehe mal davon aus, von ungefähr 80-90% Minimum. Ja, das heißt, ich habe Angst gehabt vor einem Gespräch, vor einer Situation, war aufgeregt, ja, und jetzt kannst du natürlich deine Leistung, die du abrufen könntest, nicht mehr abrufen. Du bist nicht mehr leistungsfähig oder nicht mehr so leistungsfähig. Und das passiert jeden Tag, jeden Menschen. Und jetzt ist es aber das Geheimnis, eben zu sagen, okay, wenn ich merke, ich werde nervös, dann kann ich diese Nervosität wegatmen. Und wenn ich nicht mehr so nervös bin, dann bin ich natürlich leistungsfähiger, weil ich einfach auf alle Gehirnregionen zugreifen kann. Ja, das kann jeder total simpel ausprobieren. Man muss ja nur einfach einmal ganz kurz, ganz schnell ein- und ausatmen hintereinander. Ich muss jetzt nur mal kurz hyperventilieren, also wirklich ganz schnell ein- und ausatmen. Und während dieser Atemtechnik, ja, einfach einmal überlegen, wie man heißt.
Okay.
Funktioniert nicht. Du kannst nicht auf deinen Kopf zugreifen. Und das ist dann eine Panikattacke. Ja, aber die Panikattacke kommt jetzt auch nicht von jetzt auf sofort, sondern das baut sich ja langsam auf. Ne? Das heißt, zuerst ist man nervös, ja, man spürt dieses Kribbeln im Bauch. Das beginnt ja immer meistens schon einige Zeit vor dem Ereignis. Ja, darum sage ich immer, Flugangst oder was auch immer. Das passiert ja alles in der Zukunft. Angst vor einem Gespräch, Angst vor einem wichtigen Kundentermin. So, das heißt, ich weiß ja, der Termin ist in einer Stunde. So, jetzt wirst du nervös. Spürst du das Kribbeln im Bauch. Und plötzlich verändert sich die Atmung. Die Atmung wird flacher, also kommt weiter rauf und wird schneller. Jetzt atmest du schneller und flacher aus weniger Sauerstoff, deswegen muss dein Herz schneller schlagen. Jetzt geht der Herzschlag nach oben. Jetzt wirst du noch nervöser, quasi aus dieser Anfangsnervosität wird dann eine größere Nervosität, die dann irgendwann in die Angst drüber kippt. Und wenn man das jetzt nicht unterbricht, dann kann das bis zur Panikattacke führen. Wenn ich aber das merke, dass sich meine Atmung verändert, dann kann ich Einfluss drauf nehmen. Ich kann jetzt dann da sitzen und machen oder ich sage, okay, stopp, ich atme ein, tief ein und dann doppelt so lange aus. Ein, doppelt so lange aus. So, an was kann ich jetzt nicht denken? An das, warum ich eigentlich Angst habe. Weil ich kann ja zwei Dinge gleichzeitig denken. Das heißt, in dem Moment bin ich komplett fokussiert auf meine Atmung im Kopf. Und wenn ich es jetzt richtig mache, dann springt da der Körper noch drauf an. Das Problem ist ja, warum atmen wir eigentlich alle mit dem Brustkorb? Man hat das sicher schon mal gehört, es gibt ja zwei Nervensysteme, den Sympathikus und den Parasympathikusnerv, Entspannungsnerv und Anspannungsnerv. Wenn wir mit dem Bauch atmen, entspannen wir. Wenn wir mit dem Brustkorb atmen, Anspannung. Das heißt, das ist ein Stress. Da kommt das Adrenalin und alles. So, das heißt, ich kann mich in die Entspannung atmen oder ich kann mich wach atmen. Je nachdem, was wir brauchen. In den meisten Fällen wollen wir uns ja runteratmen. Ja, deswegen ist eben diese Bauchatmung so essentiell, weil du einfach mit der Bauchatmung automatisch den Entspannungsnerv ansprichst. Wenn ich jetzt in der Brustatmung bleibe, dann habe ich einen Stress und durch diese falsche Atmung wird sogar der Stressnerv aktiviert und der Stresslevel wird erhöht. Will man das? Also normalerweise nicht. Ja, deswegen ist es eben viel besser, wenn man eben sich auf eine tiefe Bauchatmung fokussiert, ja, und dann eben doppelt so lange ausatmet wie einatmen. Warum? Beim Einatmen wird die Lunge größer, drückt gegens Herz und der Herzschlag geht nach oben. Das heißt, beim Einatmen geht der Puls immer rauf. Beim Ausatmen wird die Lunge kleiner, das Herz hat wieder mehr Platz, der Herzschlag geht nach unten. So, wenn ich jetzt immer gleich lange ein- und ausatme, was passiert mit der Herzfrequenz? Nix, ne? Es bleibt eine Nulllinie. Wenn du jetzt aber doppelt so lange ausatmest, hat dein Herz mit jedem Mal ausatmen mehr und mehr Zeit, um weiter nach unten zu gehen. Und deswegen geht dann die Herzfrequenz runter, die Atmung wird wieder normaler und die Nervosität oder die Angst ist weg.
Das heißt, entweder vorm Gehaltsverhandlungsgespräch, vor einer Prüfung, vor einer wichtigen Entscheidung, vor einem Bühnenauftritt, immer diese Atemtechnik, die du gerade beschrieben hast, das
ganz genau,
hilft dann.
Ganz genau. Genau. Und das dauert nicht lang, das sind nur 10, 15 okay. Sekunden. Ich muss es ja nur machen. Ja. Wie gesagt, also das ist total simpel. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass ganz große Fußballvereine und so weiter, die alle zu mir kommen, weil sie eben merken, wie wichtig die Atmung ist. Aber jetzt nicht nur eben für den Körper, sondern eben auch für den Kopf.
Also immer, wenn es wichtige Momente gibt, den Atem nicht vergessen. Drum heißt dein Buch Breath to Success.
Genau, weil ich eben nicht nur jetzt diesen Gesundheitsvorteil herausbringen wollte, sondern ich wollte auch zeigen, dass eben auch der Kopf eben da wirklich wichtig ist. Und mittlerweile habe ich ja ziemlich gutes Zitat, glaube ich, für mich selber das erste Mal in meinem Leben gefunden, das ich selber entwickelt habe. Und zwar, wenn du deine Atmung kontrollierst, hast du die Kontrolle über deinen Körper und Geist. Und ich glaube, das ist uns, sollte
nicht
uns wirklich, wirklich bewusst sein, weil sonst ist es umgekehrt, genau. Das heißt, die Atmung hat die Möglichkeit, ja, uns zu steuern in eine komplett andere Richtung, in die wir eigentlich wollen. Weil noch einmal, wenn du hyperventilierst, kann ich nicht klar denken. Also jedes Prüfungsblackout, ja, ich habe was gelernt und kann nicht darauf zugreifen, auf die Festplatte. Das ist einfach die falsche Atmung. Und wenn du jetzt aber die Atmung kontrollierst, ja, dann hast du plötzlich wieder die Kontrolle über deinen Körper, über das Herzklopfen, über das Herzrasen. Ich kann das alles beeinflussen, nur über die Atmung. Und dann eben als Konsequenz daraus auch einen Einfluss natürlich auf deine Gedanken.
Du hast ja noch mehr beim Tauchen entdeckt, das man fürs Business verwenden kann. Zum Beispiel gibt es beim Eisschwimmen den Teilstrecken-Trick. Das heißt, dass man nicht alles auf einmal, sondern Schritt für Schritt macht. Was können sich denn da die Führungskräfte, Spitzensportler, die du eben coachst, mitnehmen?
Also das Wichtigste ist, und das hat halt eben diese über 20-jährige Erfahrung gezeigt, dass jedes Gehirn anders funktioniert. Also es gibt jetzt nicht das Universalgeheimnis, um erfolgreich zu sein. Was für einen funktioniert, funktioniert für einen anderen nicht. Aber das Problem ist dabei, dass die meisten Menschen noch gar nicht wissen, wie ihr eigenes Hirn funktioniert. Und bei meinem ersten Tauchgang unter Eis habe ich keine Markierungen am Seil gehabt und ich habe nicht gewusst, wie weit ich getaucht bin. Und das hat mich so nervös gemacht und so ängstlich gemacht, dass ich eigentlich geglaubt habe, ich werde nie wieder unter Eis tauchen gehen. Und dann habe ich aber angefangen, Markierungen am Seil anzubringen. Und da habe ich halt gemerkt, dass mir das extrem hilft. Ja, warum? Ich tauche jetzt nicht 100 Meter weit unter Eis, sondern ich tauche 4x25 Meter unter Eis. Was klingt jetzt schlimmer? 100 Meter oder 4x25? So, es gibt natürlich Sportler, die sagen, okay, 100 Meter und ich tauche die 100 Meter fertig. Ja, aber für mich hätte es nie funktioniert. Ich habe gemerkt, 4x25 Meter, warum? Weil dann tauche ich die ersten 25 Meter, alles ist super, alles ist easy, kann ja nichts passieren. Das ist ja der erste Beginn. Das ist ja wie bei einer Firma, wenn du ein Projekt hast. Am Anfang ist alles easy. Dann kommen die zweiten 25 Meter. Ich bin dann am Ende bei der Hälfte. So, da gibt es auch noch immer kein Problem, weil ist ja erst die Hälfte. Also wenn ich da schon ein Problem hätte, dann habe ich etwas komplett falsch gemacht. So, dann weiß ich aber, es kommen die anstrengenden 25 Meter, das sind die dritten. Negative Gedanken kommen, Zweifel, der Körper fängt an zum Brennen wegen einem Sauerstoffmangel. Und dann weiß ich aber, jetzt kommen nur mehr die letzten 25 Meter und dann habe ich es geschafft. Plötzlich switcht wieder mein Hirn komplett ins Positive. So. Und nachdem das beim Tauchen gut funktioniert hat, bin ich zum Beispiel jemand, der mit Jahresplänen nichts anfängt. Meine Welt besteht aus Quartalen. Das heißt, wenn einer sagt, das ist das Jahresziel, dann tue ich das sofort runterbrechen aufs Quartalsziele. Und dann kann ich schon beim ersten Mal sagen, bin ich auf Schiene oder bin ich nicht auf Schiene? Wo muss ich adjustieren? Wo kann ich besser werden, damit ich halt mein Jahresziel dann erreiche? Ne? Und das ist halt immer so, sage ich mal, das Wichtigste. Man muss einmal herausfinden, wie funktioniert das eigene Gehirn. Bist du eher eben ein Jahresplaner oder bist du ein Quartalsplaner?
Also es kann ganz unterschiedlich sein. Welche hast du öfter in deinen
Kursen? Also meistens ist es so, Es ist auch zum Beispiel witzig, wenn ich heute Seminare mache, dann gibt es ja zwei Tauchgänge. Einer ist zum Beispiel in der kompletten Stille und einer ist, wo der Partner immer alle 15 Sekunden die Zeit laut sagt. Und wenn du jetzt jemanden fragst, ist total witzig, dass 90% der Angestellten sagen in der Stille und 90% der Unternehmer sagen mit der Zeitansage.
Spannend.
Und das Witzige ist, dass die Unternehmer fast zu 90% immer richtig liegen, witzigerweise, und die Angestellten aber immer falsch liegen, zu 90%. Weil, wenn du die Zeit hörst, bist du viel motivierter. Ne? Das Problem ist ja auch wieder im Kopf. Ne? Du liegst jetzt im Pool, hältst die Luft an und hörst keine Zeit. So, jetzt kommen dann halt natürlich irgendwann so Gedanken wie, ist das ein guter Tauchgang oder nicht? Bin ich jetzt schon weit oder bin ich nicht weit? Wird das jetzt ein neuer Rekord oder nicht? Keine Ahnung. Bin ich jetzt gut oder nicht? Und dann tauchen die Leute auf. So, beim zweiten Tauchgang wird dann alle 15 Sekunden Zeit angesagt. Und dann passiert Folgendes im Gehirn. Plötzlich hörst du dann irgendwann einmal zum Beispiel 1 Minute 30. Dann denkst du, puh, das ist aber schon gut. Aber die 45 will ich jetzt auch noch hören. So, und dann sagt er 1,45 und dann denkst du, okay, scheiß drauf, jetzt machen wir die 2 Minuten auch noch voll. Ja, und plötzlich kriegst du eine komplett andere Dynamik in deinen Kopf hinein. Und wenn man eben diese Erfahrungen gemacht hat, dann sieht man erst, wie wichtig es ist, einmal zu überlegen, was die Gedanken für einen Einfluss haben auf unsere Leistung.
Das heißt, als Führungskraft kann man sie mitnehmen, Zwischenziele, die erreicht wurden, immer gut kommunizieren, oder?
Genau, genau. Also es ist ja zum Beispiel Motivation ein Riesenthema bei diesen Tauchgängen. Das ist zum Beispiel total witzig, sehe ich auch tausende Male. Die Leute sind im Kopf unter Wasser und wollen auftauchen und nur weil daneben einer steht und sagt, bleib nur ein paar Sekunden drin, dann hast du eine geile Zeit erreicht, dann bleiben die Leute noch länger drin. Was heißt denn das? Auf der einen Seite für denjenigen, der unter Wasser ist, er hätte viel zu früh aufgegeben. Weil es geht ja noch mehr, wie man sieht, offensichtlich. Ne? Das Zweite ist, nur weil draußen jemand sagt, bleib drin, vertraust du demjenigen so sehr, dass du nur mehr an deine Grenze gehen kannst. Also je mehr Führungskräfte motivieren und das wieder lernen, ja, desto mehr werden die Leute bereit sein zu geben und bessere Leistung abzuliefern.
Wenn diese Folge erscheint, und zwar am 7. Jänner, dann wirst du gerade in Portugal seine Werte beneiden und du wirst eine Fußballmannschaft, und zwar nicht irgendeine Mannschaft, sondern den SV Red Bull Leipzig trainieren. Also du machst quasi auch so ein Seminar und das ist nicht der einzige Fußballverein, da sind ganz große dabei. Und ich habe die vorher schon gefragt, die österreichische Fußballnationalmannschaft setzt jetzt leider gerade nicht auf dich, die Deutsche hingegen wahrscheinlich schon. Uiuiui. Aber erzähl mal, was lernen denn diese Sportler da bei dir?
Ja, also das Witzige ist das, ich hatte vor 2 Jahren, 3 Jahren den Vorstand vom HSV, also vom Hamburger Sportverein, die waren damals in der 2. Bundesliga, bei mir in so einem Seminar und der hat dann von 1:20 auf über 3,5 Minuten geschafft und er hat gesagt, das müssen jetzt alle seine Spieler erleben, diese Motivation und dieses über die Angst drüber gehen und all diese Dinge, und dann habe ich das halt mit ihnen im Sommerlager gemacht in Kitzbühel. Ich habe 29 Fußballer im Pool gehabt, jeder konnte die Zeit verdoppeln. Und dann hat man gleich das Ergebnis gemerkt beim ersten Match. Das war ein Angstgegner. Und ich habe immer gesagt zum Beispiel, das Match ist erst aus, wenn der Schlusspfiff erfolgt ist. Ja, das heißt, die Tauchgänge werden so lange durchgehalten, bis es wirklich nicht mehr geht. Und dann war das erste Match. Und dann haben sie gleich gegen den Angstgegner gespielt und dann ist gestanden 1-0 für den HSV. Haben wir gedacht, super, weil ich kann jetzt behaupten, ich bin der Grund dafür. Dann stand es 1-1, haben wir gedacht, das ist jetzt nicht so gut. Dann stand es 2-1, denken wir, das ist wieder super. Und dann schießen die kurz vor dem Ende noch das 2-2. Und haben wir gedacht, okay, ein Unentschieden ist zumindest einmal besser wie eine Niederlage. Und dann kam es tatsächlich so, es war 5 Minuten Nachspielzeit, 4 Minuten nach der Nachspielzeit, ist der Gegner inklusive Tormann auf das Tor vom HSV gestürmt. Der HSV hat das abgewehrt und dann ist der Angreifer aufs leere Tor gelaufen und hat das Siegestreffer gemacht zum 3-2.
Weil der Tauchgang war noch nicht zu Ende.
Genau. Und das haben die halt dann wirklich über ein halbes Jahr lang, haben es mir dann im Nachhinein erzählt, haben die Spieler dann davon profitiert in der Kabine, haben es dann immer wieder geredet in der Halbzeit darüber und. Das war halt laut HSV auch mitunter der Grund, warum die dann aufgestiegen sind. Und das hat sich dann natürlich rumgesprochen. war dann bei Fortuna Düsseldorf, jetzt eben Red Bull Leipzig und so wie es ausschaut, wird es auch der DFB sein dann bei der Weltmeisterschaft.
Und eigentlich kann man das ja wieder umlegen auf die Geschäftswelt, oder? Was ist denn, wenn ich mit meinem ganzen Team tauchen gehe mit dir?
Also die werden auf jeden Fall total motiviert sein. Sie werden merken, wie sie diese Dinge dann anwenden können eben im Berufsleben. Um das geht's mir ja. Ich will ja da jetzt keinen Taucher kreieren, um das geht's ja gar nicht, sondern es geht darum, um denen Menschen zu zeigen, wie wichtig ist es Atmen. Beim Fußball zum Beispiel vorm Elfmeterschießen. Wenn du da richtig atmest, bist du viel konzentrierter und hast ein viel besseres Ballgefühl dadurch. Und genau das kann ich halt dann auch im Business anwenden. Ja, wenn ich Stress habe, kann ich den wegatmen, bin ich viel leistungsfähiger. Wenn du nervös bist vor einem Termin, wegatmen, viel besserer Termin. Du musst das nur vorher leben. Ja, und das ist eben das, was wir jetzt anbieten, auch für Firmen, für andere Sportler, mit denen halt einfach ins Wasser zu gehen und ihnen zu zeigen, wozu sie eigentlich in der Lage sind, wenn sie den Kopf in die richtige Richtung lenken und die Atmung kontrollieren.
Also ich habe jetzt richtig Lust, dass mit all meinen Kolleginnen und Kollegen abtauche.
Das werden wir definitiv machen.
Die Frage zum Schluss.
Christian, was magst du denn unseren Hörern am Ende mitgeben, wenn da jemand dabei ist, der gerade vor einer großen Herausforderung steht, vielleicht Angst hat, ob er oder sie das schaffen kann? Was könntest du da jetzt zum Schluss noch mit auf den Weg geben?
Wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, dann denk immer daran, es sind seine Grenzen und nicht deine.
Vielen, vielen Dank, lieber Christian.
Ich sag danke.
Und vielleicht bis zum nächsten Mal, weil ich habe das Gefühl, das war nicht dein letztes Buch, oder?
Nein, definitiv nicht.